Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD-Fraktion entscheidet am kommenden Dienstag über die Zukunft der Parteivorsitzenden Nahles als Fraktionschefin. Der Vorstand beschloss am Nachmittag, die eigentlich für September geplante Wahl vorzuziehen. Nahles hatte dies nach dem Debakel bei der Europa- und der Bremen-Wahl selbst vorgeschlagen und damit bei einigen Abgeordneten Irritationen ausgelöst. Gegenkandidaten gibt es bisher nicht.
Als Andrea Nahles zur Sondersitzung kommt, hat sich die Spannung schon stundenlang aufgeladen. Erst wurde die Sitzung um eine Stunde verschoben, dann gab es Gerüchte, dass nächste Woche doch keine vorgezogene Wahl des Fraktionsvorsitzes stattfinden solle, dann wurde das dementiert. Die Nerven liegen blank und die Stimmung in der Partei ist angespannt.
Ich gehe mit der Erwartung in die Sitzung rein, dass es eine Klärung des Prozesses gibt, weil ich glaube, dass dieses überalte Verfahren derzeit keine gute Idee ist.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele, die im Hintergrund auch mit der Presse sagen, Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende. Gleichzeitig ist aber auch niemand bereit zu kandidieren. Das finde ich persönlich feige. Daher ist es richtig, dass Andrea Nahles jetzt die Machtfrage gestellt hat. Und wenn sie nächste Woche gewinnen sollte, wovon ich ausgehe, dann muss das auch abgeräumt sein. Dann müssen wir auch zur Sacharbeit zurückkehren. So können wir nicht weitermachen.
Andrea Nahles hatte alle überrascht und viele gegen sich aufgebracht, als sie ankündigte, sich vorzeitig als Fraktionsvorsitzende bestätigen zu lassen. Personaldebatten wollte man eigentlich vermeiden und stattdessen nach den Ursachen für die letzten Wahldesaster suchen. Doch jetzt geht es weniger um ihre Politik als um ihre Person. Martin Schulz, dem nachgesagt wurde, er wolle gegen sie kandidieren, hat dies heute schriftlich dementiert. Wer könnte gegen sie antreten? Zwei Namen werden immer wieder genannt. Achim Post aus Nordrhein-Westfalen und Matthias Mirsch aus Niedersachsen. Der Umweltexperte soll aber, Medienberichten zufolge, abgelehnt haben. Seit Stunden tagen die 152 SPD-Abgeordneten hinter verschlossenen Türen, Ausgang offen.
Oliver Köhr ist vor der SPD-Fraktion. Wie schätzen Sie die Stimmung ein? Werden die SPD-Abgeordneten Nahles weiter folgen?
Einige werden ihr sicher folgen, aber längst nicht alle. Und vor allen Dingen sind die Mehrheiten ziemlich unklar. Noch sitzen die Abgeordneten der SPD zusammen mittlerweile seit mehr als 4 Stunden. Und auch wenn es jetzt so aussieht, als würde die Sitzung bald zu Ende gehen, ist hier schon bekannt gegeben worden, dass Andrea Nahles auf ein Statement vor den Journalisten verzichten wird, sich also heute nicht noch einmal äußern möchte. Es ging in der Sitzung und geht auch immer noch tatsächlich hauptsächlich um die Person Nahles, aber auch um die inhaltlichen Verantwortlichkeiten und Konsequenzen nach den Wahlniederlagen am vergangenen Wochenende. Und die personellen Konsequenzen, da hat es offensichtlich dann doch mehr Diskussionsbedarf gegeben, als eigentlich vorher eingeschätzt worden war. Bis hin zu der Frage, geht eine vorgezogene Wahl, wie Andrea Nahles sie für Dienstag angekündigt, rechtlich überhaupt? Das ist inzwischen geklärt, das geht wohl.
Gibt es denn inzwischen einen offiziellen Gegenkandidaten für Andrea Nahles?
Nein, den gibt es offiziell noch nicht. Martin Schulz, der immer als Gegenkandidat gehandelt wurde, hat sich ja selbst aus dem Rennen genommen. Der Parteilinke Matthias Mirsch hat auch schon abgewunken. Er hat gesagt, er würde nicht gegen Andrea Nahles antreten. Also nur für den Fall, dass Nahles sich von sich aus zurückzieht. Bleiben noch Achim Post aus Nordrhein-Westfalen, dem Ambitionen nachgesagt werden. Aber immerhin gibt es da tatsächlich noch keine offizielle Bewerbung. Und auch sonst hat sich kein Kandidat gemeldet. Bis Dienstag ist allerdings noch etwas Zeit.
Vielen Dank, Oliver Köhr in Berlin. Die Bundesregierung will im September eine Grundsatzentscheidung über Gesetze und Maßnahmen für mehr Klimaschutz treffen. Das kündigte Regierungssprecher Seibert nach einer Sitzung des sogenannten Klimakabinetts an. Ihm gehören neben Bundeskanzlerin Merkel und Umweltministerin Schulze noch Vertreter aus 5 weiteren Ressorts an. Im Juli will sich das Klimakabinett laut Seibert mit einem Preis für CO2-Emissionen befassen.
Mehr Klimaschutz betrifft Ihre Ressorts direkt. Bau, Verkehr und Landwirtschaft, natürlich Umwelt, Wirtschaft, den Finanzminister und die Kanzlerin. Im Klimakabinett ging es heute erstmals um konkrete Maßnahmen, etwa um Förderprogramme für Elektroautos, Steuervorteile für Wärmedämmung an Gebäuden oder den Ausbau erneuerbarer Energie. All das soll jetzt geprüft werden.
Dieser Prozess wird jetzt weitergehen. Wir werden bewerten, wie viel CO2 bringt die einzelne Maßnahme. Gibt es Wechselwirkungen untereinander? Und wie bringen wir das jetzt alles auf den Weg? Um mehr ging es heute noch nicht.
Um 55% will die Bundesregierung den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 verringern, verglichen mit 1990 und bis zum Jahr 2030. Und weil heute nur über mögliche Maßnahmen geredet wurde, blieb der eigentliche Streitpunkt ausgespart. Schulze will per Gesetz festlegen, wie stark die Ressorts ihren Treibhausgasausstoß jeweils verringern müssen und was es sie kostet, wenn das nicht gelingt.
Wir brauchen endlich Verbindlichkeit im Klimaschutz. Das Herumeiern mit Anreizen und Absichtserklärungen von Kanzlerin Merkel ist nicht mehr auszuhalten. Wir brauchen jetzt verbindliche Maßnahmen in den einzelnen Sektoren.
Der Wirtschaftsminister, konkreten Vorgaben und Kürzungen bislang abgeneigt, sieht aber noch Gesprächsbedarf.
Die Umweltministerin hat einzelne Vorschläge auf den Tisch gelegt. Die sind in einigen Bereichen vielleicht mehr und in anderen weniger zielführend. Darüber diskutieren wir, aber das tun wir zunächst innerhalb der Bundesregierung.
Im September will das Kabinett eine Grundsatzentscheidung über Gesetze und Maßnahmen treffen. Offen ist, wie viel Verbindlichkeit für den Klimaschutz am Ende dann drinsteht.
Im Streit über die künftige Besetzung der EU-Spitzenämter haben die Mitgliedsländer Ratspräsident Tusk beauftragt, in den kommenden Wochen ein Personalpaket zu schnüren. Insbesondere Frankreich pochte gestern Abend beim Gipfel in Brüssel auf das Recht der Mitgliedstaaten, den Kommissionspräsidenten vorzuschlagen. Der Kandidat muss vom EU-Parlament bestätigt werden. Dort verlangen die großen Fraktionen, die Spitzenkandidaten der Europawahl zu berücksichtigen.
Sie haben nicht viel Zeit, sich kennenzulernen. Beim ersten Treffen der Abgeordneten der EVP-Fraktion nach der Wahl stehen direkt wichtige Weichenstellungen an. Sie wollen möglichst schnell im Parlament eine Mehrheit für ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber organisieren.
Und wir müssen jetzt das umsetzen, was die Wählerinnen und Wähler wollen. Die Wählerinnen und Wähler wollen entscheiden. Und sie wollen nicht, dass entschieden wird im Hinterzimmer.
Gemeint ist der Europäische Rat. Die 28 Staats- und Regierungschefs müssen einen Kandidaten für den neuen EU-Kommissionspräsidenten vorschlagen. Nicht alle fühlen sich dabei an die Spitzenkandidaten gebunden. Wir sollten uns von den Fesseln der Spitzenkandidaten befreien. Es geht vielmehr darum, eine dynamische und glaubwürdige Mehrheit zusammenzubringen, die zu unseren Vorhaben steht. Noch EU-Ratspräsident Donald Tusk soll jetzt die passenden Kandidaten für 5 zu vergebende EU-Top-Jobs finden. Es gibt da keinen Automatismus. Niemand kann ausgeschlossen werden. Spitzenkandidat zu sein, ist aber auch kein Hindernis. Er wird viele Interessen vereinen, Konflikte lösen und Kompromisse schließen müssen.
Bei aller Wertschätzung für Herrn Macron, er ist ein Pro-Europäer, aber er muss das lernen, dass das Europäische Parlament auch wichtig ist und nicht nur die Hauptstädte.
Ein Konflikt scheint absehbar.
Die Mehrheit des Europäischen Parlaments fordert Einfluss bei der Besetzung der Chefsessel. Kurz, die Staats- und Regierungschefs sollen sich an das Spitzenkandidatenprinzip halten. Problem nur, im Parlament selbst gibt es bislang keine klare Mehrheit für einen der Bewerber. Die müssen jetzt schnell eine organisieren, um ihre Chance auf den Job des Kommissionspräsidenten zu wahren.
Die Konjunkturabkühlung schlägt sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt nieder. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit stieg die Zahl der Arbeitslosen im Mai auf rund 2,24 Millionen. Das waren 7.000 mehr als im April, aber 80.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,9%. BA-Vorstandschef Scheele sprach von einer so wörtlich besonderen Entwicklung im Mai, sah aber keinen Grund für nachhaltige Sorge. US-Sonderermittler Mueller will zu seinen Ermittlungen in der Russland-Affäre nicht vor dem Kongress aussagen. Es gebe nichts, was er seinem Bericht hinzufügen könne, erklärte er in seinem ersten öffentlichen Statement seit dem Abschluss der Untersuchung. Zugleich betonte Mueller, dass er US-Präsident Trump ausdrücklich nicht von den Vorwürfen der Justizbehinderung entlastet habe. In der Affäre ging es unter anderem um Kontakte von Trumps Wahlkampfteam nach Russland.
Verschwiegenheit gehört zu den wichtigsten Tugenden von FBI-Sonderermittlern. Umso ungewöhnlicher ist Robert Muellers Entschluss, heute eine öffentliche Stellungnahme abzugeben, rund 8 Wochen, nachdem er seinen Bericht zur sogenannten Russland-Affäre und mutmaßlicher Justizbehinderung vorgelegt hatte. Im Kern widerspricht der Sonderermittler dem US-Präsidenten in einem wichtigen Punkt. Trump hatte wiederholt behauptet, Mueller's Bericht habe ihn von dem Vorwurf der Justizbehinderung vollständig entlastet. Wenn wir mit Zuversicht hätten sagen können, dass der Präsident keine Straftat begangen hat, hätten wir dies genauso gesagt. Wir haben gerade nicht entschieden, ob der Präsident eine Straftat begangen hat. Mueller bleibt dabei. Es gab konkrete Hinweise auf Versuche des Präsidenten, die Ermittlungen zu beeinflussen, zu behindern oder gar zu beenden. Es sei jedoch gängige Praxis im Justizministerium, dass man einen amtierenden Präsidenten nicht anklagen dürfe. Das sei verfassungswidrig. Schon kurz darauf die Reaktion des Präsidenten. Trump twittert seine Sicht der Dinge. Keine Veränderungen gegenüber dem Mueller-Bericht. Es gab nur unzureichende Beweise und dann gilt eine Person in unserem Land als unschuldig. Der Fall ist abgeschlossen. Danke. Ob der Fall nun wirklich abgeschlossen ist, wie Trump twittert, bleibt unklar. Denn Muellers heutige Botschaft lautet, ob sich der Präsident im Zuge der Ermittlungen strafbar gemacht habe, müsse der Kongress entscheiden. Der Sonderermittler selbst wollte heute keine Fragen beantworten, will auch nicht vor Kongressausschüssen aussagen. Dies sei, so wörtlich, unangemessen.
Syrische Regierungstruppen und ihre Verbündeten haben ihre Luftangriffe auf die Rebellenhochburg Idlib fortgesetzt. Nach Angaben von Aktivisten der Opposition wurden dabei zahlreiche Zivilisten getötet. Idlib liegt im Nordwesten Syriens. Es ist die letzte Provinz, die zu großen Teilen von Rebellen kontrolliert wird. Trotz der Kämpfe konnte ein ARD-Team in der Ortschaft Al-Bara drehen.
Die Sekunden nach dem Einschlag einer Fassbombe in Al-Bara heute Morgen. Drei Tote, ein Mann, zwei Kinder, etliche Verletzte, wie Aktivisten melden. Die meisten Einwohner sind aus dem Dorf im Süden Idlibs längst geflohen. Seit 1,5 Monaten töten sie Kinder und zerstören Städte. Wenn 8 Hubschrauber über einem Dorf kreisen, töten sie keine Terroristen, sondern Zivilisten. Luftangriffe ohne Unterlass, trotz Waffenruhe. Immer wieder trifft es Märkte, Schulen, Krankenhäuser. 21 Gesundheitseinrichtungen wurden laut UN seit Anfang Mai getroffen. Auch die Zahl der Toten steigt fast täglich. 50 Zivilisten allein seit Sonntag, so Beobachter. Assads Einheiten rücken vor in Idlib, liefern sich erbitterte Gefechte mit radikal-islamischen HTS-Milizen. Im UN-Sicherheitsrat vergangene Nacht bleibt eine Frage an die Adresse Syriens und Russlands offen. Was werden Sie unternehmen, um Zivilisten in Idlib zu schonen? Dieses jüngste Beispiel für eine allen bekannte, vorhersehbare und vermeidbare humanitäre Katastrophe. Brennende Getreidefelder nach schwerem Bombardement. Es ist ein Feldzug der verbrannten Erde, so Aktivisten, um Menschen letztlich auszuhungern. Tausende sind hier nach langer Flucht gestrandet, an der Grenze zur Türkei, ohne Hoffnung, ohne Perspektive.
In Wien haben tausende Menschen Abschied von Motorsportlegende Niki Lauda genommen. Im Stephansdom wurde zum ersten Mal der Sarg eines ehemaligen Sportlers aufgebahrt. Am Requiem nahmen 300 geladene Gäste teil, unter ihnen zahlreiche Prominente. Nach der Trauerfeier geleiteten unter anderem die Rennfahrer Hamilton, Rosberg, Prost und Berger den Sarg des früheren Formel-1-Weltmeisters nach draußen. Lauda war vergangene Woche im Alter von 70 Jahren gestorben. Die Lottozahlen: 2, 8, 29, 32, 40, 44, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 30. Mai.
Ein Hoch sorgt morgen im Südosten Deutschlands für freundliches Wetter. In der Nacht lässt der Dauerregen im Süden nach. Gegen Morgen werden im Norden und Westen die Wolken dichter, Regentropfen folgen. Die Wolken breiten sich am Tag über den Westen, den Nordwesten bis in die Mitte aus. Dazu fällt ab und an Regen oder Nieselregen, im Süden und Osten freundliches, meist trockenes Wetter. In der Nacht 12 Grad am Niederrhein, 1 Grad in der Osthälfte, Vorsicht Bodenfrost. Am Tag 15 bis 23 Grad. Die Aussichten: Am Freitag mehr Wolken als Sonne, die am meisten im Südwesten scheint. Am Samstag Sonne, vor allem im Westen, sonst Sonne und Wolken. Am Sonntag im ganzen Land viel Sonnenschein und höchstens ein paar lockere Wolken.
Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Turbulenzen bei der SPD. Wie viel Unterstützung hat Andrea Nahles noch in der Fraktion? Und Glitzerwelt und Drogensumpf. Das Leben von Elton John im Film Rocketman. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.